Und ich möchte jetzt in meiner kurzen Predigt etwas aufnehmen, das ich sonst eher vermeide, weil es risikoreich ist. Aber ich habe mich entschlossen, es heute ausnahmsweise einmal zu tun, nämlich das aktuelle politische Geschehen oder Ereignis, das eben gut in einer Woche angesagt ist, aufnehmen und in Bezug bringen mit dem Johannesevangelium. Welches ist das aktuelle große politische Ereignis, das in gut einer Woche ansteht, das die Welt bewegt? Ihr wisst es alle. Die Wahl des amerikanischen Präsidenten oder der amerikanischen Präsidentin. Wie komme ich darauf? Ich habe in den vergangenen Wochen in meiner persönlichen Bibellese war ich im Johannesevangelium, einfach so fortlaufend. Und da ist mir aufgefallen, dass es zwischen dem amerikanischen Wahlkampf im Moment und dem Johannesevangelium viel Ähnliches gibt. Im amerikanischen Wahlkampf bewerben sich ja zwei Personen, die den Anspruch geltend machen, die richtige Person zu sein, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Und das hat ja Auswirkungen. Wer auf dem Thron sitzt in Washington, das hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Und deshalb ist in diesem amerikanischen Wahlkampf immer wieder die Frage aktuell, wie wird dieser Anspruch geltend gemacht oder begründet, Führer oder Führerin zu werden von der einzigen Supermacht in dieser Welt. Und ich sage es noch einmal, im Johannesevangelium tönt es eigentlich ganz ähnlich. Das Johannesevangelium setzt sich nämlich primär mit der Frage auseinander, die die damaligen Zeitgenossen von Jesus immer wieder gestellt haben, die ganz ähnlich ist, natürlich noch viel wichtiger ist, nämlich die Frage, mit welchem Recht stellt dieser Jesus, dieser Sohn dieses Zimmermanns aus der Provinz Nazareth, mit welchem Recht stellt er den Anspruch, der Sohn des lebendigen Gottes zu sein? Dieser Anspruch hat ja, wir lesen es besonders im Johannesevangelium, die Zeitgenossen von Jesus damals zum Teil zur Weißglut gereizt. Wie kommt er dazu, einen solchen Anspruch zu stellen, als Zimmermann, Sohn des lebendigen Gottes zu sein? Und ich möchte jetzt drei Stellen lesen, ihr könnt sie auch auf der Folie dann sehen und in Bezug setzen eben zu der Person, die den Anspruch stellt, im Moment die richtige Person zu sein als amerikanischer Präsident oder Präsidentin. Die erste Person, die erste Stelle, wo Jesus seinen Anspruch, Sohn Gottes zu sein und auch als Sohn Gottes zu wirken in dieser Welt gegenüber seinen Zeitgenossen begründet, lautet folgendermaßen: Johannes 8, Verse 28 und 29. Ihr seht es da vorne. Da sagt Jesus, und das ist seine Begründung, seines Anspruches. Er sagt: Ich tue nichts von mir selbst aus, sondern ich sage nur das, was der Vater gelehrt hat, mich gelehrt hat. Und dann sagt er weiter, ich tue immer, was ihm gefällt. Ich tue immer, was ihm gefällt. Also Jesus begründet hier seinen Anspruch, ich sage es nochmals, Sohn Gottes zu sein und als Sohn Gottes zu wirken mit seiner Sendung vom Vater. Er sagt, ich sage nichts als nur das, was der Vater im Himmel mir aufgetragen hat. Ich rede nichts anderes als das, was ich von meinem Vater gehört habe. Also wir könnten sagen, Jesus begründet seinen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, indem er den Auftrag Gottes treu und selbstlos ausführt und dabei nicht seinen eigenen Vorteil sucht und auch nicht seine eigene Ehre sucht. Und jetzt mache ich jetzt einen Vergleich zu Amerika. Der Anspruch der Bewerberin, das hat schon angefangen, man kann das nachvollziehen in ihrer Biografie, das hat schon in jungen Jahren angefangen. Sie nutzt jedes Mittel, um ganz oben anzukommen. Das fing schon an bei der Berufswahl. Was muss man für einen Beruf lernen, wenn man mal ganz oben ankommen will in dieser Welt? Am besten ist, du studierst Jurist. Und hat entsprechend auch eine Universität gewählt. Eben solche Leute, die ganz oben mal ankommen, ausgebildet werden. Sogar bei ihrer Heirat mit ihrem Mann, wir wissen es alle, der später auch amerikanischer Präsident wurde, war diese Frage auch schon aktuell. Alles muss dazu dienen, um irgendwann einmal ganz oben anzukommen. Und sie haben es geschafft, ihr Mann und sie schon in jungen Jahren wurden ja schnell einmal Gouverneur eines Staates im südlichen Teil der USA. Nachdem der Mann dieser Kandidatin das Gouverneursamt nach 2 Jahren damals schon wieder verloren hatte, hatte diese Frau gemerkt, diese Kandidatin, dass das auch an ihr liegt, ihrem Image. Man wählt nicht nur den Mann, sondern die Frau damit. Und sie hat sich dann ein neues Image verpasst. Früher hatte sie so große Brillengläser, die kamen dann weg. Sie hat ihre Haare gefärbt, eine ganz andere Frisur angelegt. Sie hat mehr Südstaaten-Akzent in ihre Reden eingebaut. Sie wirkte nach außen weniger emanzipiert, als sie eigentlich war, damit das eben besser ankommt. Und siehe da, ihr Mann wurde wieder als Gouverneur gewählt von diesem Südstaat. Und das hat sie später immer wieder gemacht. Als wieder ein Abstieg drohte, zum Beispiel bei der Wiederwahl ihres Mannes, hat sie wieder ihre Identität angepasst oder verändert. Oder wo es wieder darum geht, noch eine Stufe höher zu erklimmen, hat sie wieder ihre Identität angepasst. So ganz nach dem Motto, wie es hier steht, jedes Mittel ist recht, um oben anzukommen. Wie ganz anders hat Jesus seinen Anspruch begründet. Ich sage noch einmal, indem er ganz treu den Auftrag des Vaters treu und selbstlos ausgeführt hat und nicht seine eigene Ehre und seinen eigenen Vorteil gesucht hat. Die zweite Stelle, wo Jesus seinen Anspruch, Sohn Gottes zu sein und auch als Sohn Gottes zu wirken, weiter begründet, Johannes 10, Vers 32, wo er da vorne auch sieht, wo er weiter begründet und sagt, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Und jetzt sagt er weiter, für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Viele gute Werke habe ich euch gezeigt, um diesen Anspruch, Messias zu sein, zu begründen. Das heißt, Jesus sagt, wenn ihr mir schon nicht glaubt, was ich sage, so beurteilt doch meine Taten und meine Zeichen, die ich getan habe. Und gerade das Johannesevangelium beschreibt mindestens 7 Wundertaten oder Zeichentaten, die den Messias-Anspruch von Jesus unterstreichen. Und jetzt wieder der Vergleich zu Amerika. Da gibt es einen Bewerber im Wahlkampf, dessen Anspruch er selber auch mit Wundertaten begründet. Dieser Kandidat, dieser Mann wurde nämlich mit 33 Jahren war er schon, oder Anfang 30 Jahre war er schon Milliardär. Und war Inhaber einer, denkt er mal, die einigen Kinder, Jüngeren, die noch da sind, Teenager, der war mit knapp 30 war der schon Inhaber einer eigenen Fluggesellschaft. Der war Inhaber einer ganzen Casino-Kette. Ein Casino, das ihm gehörte, das hat, ich habe es mir da aufgeschrieben, 1250 Zimmer. Und der Spielraum, das waren 2 Fußballfelder, also in einem Haus drin. Der war Inhaber mit 30 Jahren von diversen Firmen und er war, wie Sie hier seht, auch der Erbauer eines Towers in New York, das 68 Stockwerke hat, die ausgestattet sind unter anderem mit Marmor und Messing. Aber schon bald nach diesem Höhepunkt, diesen Wunderwerken, könnten wir sagen, wirtschaftlich, geriet er arg in Schulden, war einige Jahre später mit 3 Milliarden Dollar bereits tief verschuldet. Und sein Motto war, bis heute, er sagt, ich habe das geschafft und überlebt, auch diese Schulden, Krise in meinen Firmen, weil ich immer nur mich um mich selbst gekümmert habe. Das ist das Erfolgsmotto. Bei den Casinos hat er so gemacht, ich habe deshalb herausgefunden, weil ich mich nur um mich selbst gekümmert habe. Und er sagt, das hätten die anderen ja auch machen können. Bei den Casinos war es so, er hat geschaut, wie der Aktienkurs ist für seine Casinos, hat also diese Firmen in Aktiengesellschaften umgewandelt, die sind dann gestiegen und dann haben viele Rentner ihr Geld dort investiert für die Altersvorsorge. Nachher sind diese Casinos dreimal wieder in Konkurs gegangen. Und viele Rentner haben ihr Geld verloren, das sie angespart haben, eigentlich für die Altersvorsorge. Und er war wieder Milliardär. Warum? Ich habe überlebt, weil ich mich nur um mich selbst gekümmert habe. Wie ganz anders ist das bei Jesus? Wie ganz anders? Jesus hat seinen Messias-Anspruch so angekündigt und umgesetzt, und so komme ich zur letzten Stelle aus dem Johannesevangelium, aus Johannes 10, die Verse 9 bis 11. Diese wunderbaren Worte, wo Jesus sagt, und so macht er seinen Anspruch geltend, Messias zu sein, Sohn Gottes zu sein und als Sohn Gottes zu wirken, indem er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, so wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden unter meiner Führung, unter meiner Herrschaft, unter meiner Präsidentschaft. Ich bin gekommen, um den Menschen Leben in ganzer Fülle zu bringen. Ich bin der gute Hirte. Und dann sagt Jesus, und somit begründet er weiter seinen Anspruch als Messias und Sohn Gottes, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Drei Personen also, die den hohen Anspruch stellen, die richtige Person zu sein. Aber Jesus übertrifft und überstrahlt und überragt sie alles. Jesus sagte in dem Moment, als es brenzlig für ihn wurde, es war brenzlig für ihn, als er das sagte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist der Unterschied. Jesus hat nie jemanden bedrängt. Jesus hat nie jemanden ausgebeutet oder unter Druck gesetzt. Ganz im Gegenteil. Die Lippen von Jesus, die haben nie betrogen. Die haben nie mit dem Finger auf andere gezeigt. Die haben nie gestohlen. Im Gegenteil, sie haben Menschen beschenkt. Zum Beispiel 5000 Menschen mit Brot, das ist einer dieser messianischen Wunder, die Johannes beschreibt in seinem Evangelium. Jesus hat nie jemanden manipuliert. Einer der Kandidaten sagt, man muss die Dinge nur genügend Mal wiederholen, dann glauben es die Leute, auch wenn es falsch ist. Jesus hat nie manipuliert und er selber hat sich auch nie von jemandem manipulieren lassen, sondern er ist selbstlos uns den Weg des Friedens vorausgegangen. Und als es brenzlig für ihn wurde, hat er sein Leben für uns gelassen, um es zurückzuführen in persönliche Beziehung mit dem Vater, um uns erfülltes Leben zu schenken. Das gibt's noch heute. Kürzlich habe ich etwas Spezielles erlebt, da ruft mir eine Frau an, die ich nicht kenne, eine Studentin aus Zürich, und sagt ganz direkt am Telefon zu mir, ich habe vor zehn Tagen mein Leben Jesus übergeben. Aber ich weiß so wenig vom Christentum, sie hat erzählt, ich war einfach suchend und ich habe diesen Entscheid gefällt, ich möchte Jesus nachfolgen, aber ich kenne niemanden in meinem persönlichen Umfeld, der Christ ist, und ich möchte das mit jemandem reflektieren. Und eine Tante in Lausanne hat ihr gesagt, ja, ich kenne einen, der wälzt, der wohnt im Raum Zürich, ruf doch dem einmal an. Dann hat sie im Internet geschaut, Wälztaingen, habe ich ihr gesagt, weißt du, wo das ist? Das ist nicht in Zürich. Und ich kann jetzt nicht nach Zürich kommen. Ja, dann komme ich daher, nach Taingen. Ich habe die noch nie gesehen, die Frau. Junge Studentin. Und wir saßen da oben. Und sie wollte reflektieren, ist das richtig vom Evangelium, was ich gemacht habe? Und ich konnte alles bestätigen und habe ihr denn gezeigt oder habe sie selber lesen lassen, auch aus dem Johannesevangelium, was jetzt passiert ist in ihrem Leben. Und sie hat geweint vor Freuden, ein Taschentuch nach dem anderen. hat sie da rausgezogen, geweint. Was? Dann habe ich ja keine Schuld mehr. Dann bin ich ein Kind des lebendigen Gottes. Und das ist großartig, als es brenzlig geworden ist. Und der große Unterschied auch, hat Jesus sein Leben gelassen, um uns zu befreien aus dem Gefängnis des Egoismus, um unser Leben tiefgreifend sauber zu machen. Und gerade das und noch vieles mehr, das macht uns doch Jesus immer lieber und immer kostbar. Ist es nicht so? Jesus strahlt über all den großen Menschen in dieser Welt. Und deshalb wollen wir ihn weiterhin anbeten und ihm mit Freuden dienen. Amen.